Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 2. Mai 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst noch eine wichtige Präzisierung. Der Karl Baudenbacher, wo wir jetzt bald eine Veranstaltung haben. Der Dominik erzählt nachher noch ein paar Einzelheiten. Der Karl Baudenbacher ist ein sehr, sehr bekannter Jurist, aber er ist nicht ein Steuerrechtler, wie ich ihn fälschlicherweise bezeichnet habe. Er ist vor allem bekannt als ehemaliger Präsident vom EFTA-Gericht. Dominik, was ist das für eine Veranstaltung?
Ja, da geht es um einen Rechtsvergleich zwischen norwegischem Steuerrecht und Grundrecht, sozusagen auch das Grundrecht auf Eigentum. Und es geht darum, was passiert, wenn man Substanzsteuern erhebt. Also wenn man wirklich Vermögen tut hoch besteuern, wie das Norwegen gemacht hat. Was passiert denn? Er hat ein Buch zusammen mit Kollegen, auch aus Norwegen, ein Buch veröffentlicht. Das Buch wird präsentiert am 13. Mai, am 6. Steueröffnung, am 6.30 Uhr. Fängt es an, im Zunfthaus zu Zimmerleuten. Und wer den Karl Baudenbacher kennt, weiss, dass er kein Blatt vor das Maul wird nehmen und wird sagen, was eben kann passieren, wenn man so Sachen macht. Und wir alle wissen, dass in der Schweiz das bei Linken und Grünen die Besteuerung von Vermögen, die Besteuerung von Substanz von der Wirtschaft auch bei uns populär ist.
Genau, gut. Und fangen wir an mit dem grossen Thema von dieser Woche. Ein trauriges Thema von dieser Woche. Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, dass man keine Stände mehr brauchen soll bei dieser kommenden Abstimmung über die Rahmenverträge. Das ist jetzt einmal ein Vorentscheid vom Bundesrat. Das ist natürlich noch nicht gegessen. Aber die Aufregung in Bern ist immer noch gross. Dominik, was gibt es da noch zu bemerken?
Ja, ich habe herausgefunden, wie es gelaufen ist. Wir haben verschiedene Quellen gesagt, entscheidend sei die Kantone und damit unser Lieblings EU-Turbo bei den Kantonen, der Generalsekretär von der Konferenz der Kantonsregierungen, der Roland Meyer, ausbildet in der Kaderschmiede oder schon fast in der Kirnwäsche von der EU. Das ist die Universität in Brügge, ist er gewesen und ist so zurückgekommen als EU-Turbo. Oder vielleicht schon gegangen, wissen wir nicht so genau. Aber er hat ganz offenbar wirklich die Kantone auch lobbyiert gegen die erste Variante, die war, man würde in der Vernehmlassung beide Möglichkeiten, nämlich ein fakultatives Referendum ohne Stände mehr oder ein Referendum sui generis, obligatorisch mit Stände mehr, das würde man den Vernehmlassungsteilnehmer so schicken und dann mal schauen, was rauskommt. Und erst dann sich festlegen. Und die Kantone haben Angst gehabt vor dieser Variante, weil sie haben sich streng genommen noch nicht festgelegt. Und der Roland Meyer soll dann Angst haben, oder? Wenn dann beide Varianten kommen, dann hat er das plötzlich nicht mehr im Griff, was die Kantone in der Vernehmlassung zurückschicken. Und man hat dann das Gefühl gehabt, ja, ist ja auch blöd, dann sind beide Varianten, werden Argument mit Argument versehen, da irgendwie gesagt, was sind Vor- und Nachteile. Und vielleicht kommt es dann eben raus, wie er es nicht will, dass eine Mehrheit der Kantone sagt, ja gut, oh, da geht es ja um unsere Souveränität, da geht es ja um unsere Mitsprache bei der Aussenpolitik und dann eben sich nicht so entscheidet, wie der Roland Meyer gern hätte. Und darum hat er Druck gemacht und darum hat am Schluss offenbar Ignacio Cassis in vollkommener Verkenntnis der Lage sozusagen das Gefühl gehabt, der Bundesrat müsse jetzt Stärke zeigen und sich für ein fakultatives Referendum ohne Stände mehr aussprechen.
Das ist ja immer ironisch, wenn der Ignacio Cassis Stärke zeigt. Oder was man hört aus dem EDA, wie er mit seinen Diplomaten umspringt. Er springt eben nicht um, sondern lässt sich führen von seinen Diplomaten. Ist ein sehr schwacher Chef. Dem her ein bisschen lächerlich. Aber es zeigt natürlich auch etwas anderes. Wir haben es schon ein paar Mal betont. Es kann doch nicht sein, dass in der Schweiz so einen wichtigen Entscheid von einem subalternen Generalsekretär namens Roland Meyer, wo übrigens auch eine Position hat, die mit der Verfassung nichts zu tun hat. Die ganze KDK sollte es gar nicht geben, steht nie nicht in der Verfassung. Wenn einer allein wie der Roland Meyer so einen überproportionalen Einfluss überkommt auf unsere Politik, das ist nicht normal. Das ist auch nicht der schweizerische Weg. Ein Grund, wie? Das ist ein Grund, warum wir so erfolgreich sind. Wir sind so dezentral. Sehr viele Leute können etwas dazu sagen. Also der Roland Meier hat einen total überdurchschnittlichen Einfluss und in dem Sinn, auch da merkt man, das Ganze wird wahrscheinlich nicht verheben.
Nein, das glaube ich auch. Das ist das Problem. Ich will einfach noch so ein bisschen sagen, ich meine, wir haben gestern zum Rücktritt von Ignacio Cassis aufgerufen und ich muss dir sagen, ich habe mir es überlegt, ich bin nicht sicher, ob das gescheit ist. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn Ignacio Cassis Außenminister und Bundesrat bleibt, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass er jetzt unglaubliche Massen von Leuten, insbesondere in der Deutschschweiz, kann überzeugen von diesen komischen Verträgen. Ich glaube, er redet einfach zu denen, die eh schon überzeugt sind, die schon das letzte Rahmenabkommen unterzeichnet hätten, an die Vereinigten EU-Turbo. Darum bin ich jetzt der Meinung, er soll zurücktreten, aber gern am Montag nach der verlorenen Abstimmung über die Verträge.
Genau, das ist natürlich so ein bisschen phäusische Verelendungstheorie. Du hast auch vollkommen recht, aber du weißt auch, dass wenn man einem Bundesrat zum Rücktritt auftritt, geht das sowieso nicht. Also von dem her ist auch meine taktische Überlegung durchaus gültig. Der Cassis wird nicht zurücktreten, wenn der Markus Somm sagt, er soll zurücktreten. Aber mir geht es auch um etwas anderes. Es geht, klar, mit diesen Rücktrittsforderungen muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber ich finde schon, jemand, wo erstens wirklich die DNA von seinem eigenen Land, und das ist die Schweiz, und der Föderalismus ist so entscheidend in unserem Land, jemand, der das verkennt, der das ignoriert, der das eigentlich missbraucht, der das bricht, der sollte nicht in der Landesregierung sein. Ich finde, da ist er am falschen Ort. Also, ich muss ehrlich sagen, er hat den Eid abgelegt auf die Verfassung. Und in dieser Verfassung steht, im ersten Artikel, habe ich noch einmal schön nachgelesen, das Schweizer Volk und die Kantone. Es ist vollkommen klar, dass die Eidgenossenschaft aus diesen zwei Teilen besteht. Und das ist, aus dem leitet sich auch ab. Und der Bundesrat hat das früher immer automatisch selber so verstanden. Er hat immer gewusst, wenn es Sachen gibt, die wirklich faktisch in die Verfassung eingreifen, wirklich unser Land auf eine Art verändern, die schwerwiegend ist, dann tue ich freiwillig die Stände auch einbeziehen. Das ist beim Völkerbund beim dritten Fall gewesen, wo man gewusst hätte, das ist auch umstritten, obwohl, muss man jetzt ehrlich sagen, der Völkerbund Neutralität war dort das Problem, war ein grosser Eingriff gewesen. Und Neutralität ist ja übrigens, das wissen wir auch so, nicht festgeschrieben in die Verfassung, sondern es ist einfach Verfassungswirklichkeit gewesen, dass wir neutral sind. Und deshalb hat man gefunden, der Völkerbund ist da das Problem, deshalb müssen wir das den Ständen vorlegen. Das Gleiche war beim EWR gewesen, das Gleiche war beim Freihandelsvertrag mit der EU, damals EG. Also das ist der erste Grund, warum ich finde, er ist am falschen Ort im Bundesrat. Und das Zweite muss ich sagen, das ist jetzt einfach als Freisinniger. Er sprengt die älteste, wichtigste Partei von dem Land in die Luft. Das macht die FDP kaputt. Und von dem her finde ich schon nur deswegen, sollte er eigentlich Konsequenzen ziehen und sagen, ich habe im Freisinn eigentlich eines der grössten Danaergeschenke überhaupt überreicht. Und wie ihr wisst, es geht um das trojanische Pferd. Wer das trojanische Pferd der Trojaner in die Stadt hineinstellt, der meint es nicht gut mit den Trojanern. Und von dem her muss ich sagen, auch der Ignacio Cassis steht auf der Seite der Griechen und nicht auf der Seite von uns Trojanern.
Das kann man so sehen. Du hast, glaube ich, noch genau angeschaut, wie die Bundesräte, woher die kommen und was das mit dem Föderalismus zu tun hat.
Genau, ich habe das im nächsten Memo, das ist am Montag, kommt denn das Memo, ich habe mal ein bisschen geschaut, das ist ja schon ein bisschen ironisch. Wir haben einen 4-3-Entscheid, mit dem Vernehmen nach, aber es ist praktisch bestätigt. 4-3 hat der Bundesrat so entschieden. Und wenn man jetzt schaut, die vier Kantone oder die vier Bundesräte, die zugestimmt haben, dass Ständemir keine Rolle mehr spielt, also wo der Föderalismus aushebeln wollen, die kommen ausgerechnet aus vier Kantonen, wo alles absolute Nutznießer sind vom Föderalismus. Die Kantone gäbe es vielleicht gar nicht mehr. Das erste ist der Beat Jans. Er kommt aus Basel-Stadt. Basel-Stadt hat eine DNA, die erzföderalistisch ist. Basel war 1833 bereit gewesen, das Baselbiet zu verlieren, weil man nicht wollte, denen die Gleichberechtigung gewähren. Und da ist es auch um die Souveränität gegangen von Basel. Die haben einfach gefunden, wir lassen uns nicht reinschnorren von den Liberalen. Das kommt nicht in Frage, weil die liberale Mehrheit im Bund hat das natürlich wollen. Wir lassen uns nicht reinschnorren und wir sind konservativ, deshalb tun wir lieber die Baselbieter wegschicken. Wir führen zwar noch einen Krieg, aber wenn wir den verlieren, ist er gleich. Also, das ist ein super, super, super erzföderalistischer Kanton. Zweitens, Jura. Baumschneider. Elisabeth Baumschneider. Sie kommt aus dem Jura. Der Jura gibt es gar nicht, wenn wir Schweizer nicht gute Föderalisten wären und gute Demokraten. Also, auch dort völlig absurd, dass sie so etwas zustimmt. Den Zug haben wir gestern schon betont. Ich meine, dass man aus dem Kanton Zug, der davon lebt, dass wir eben zum Beispiel einen Steuerföderalismus haben, dass so ein Vertreter von einem Kanton wie Zug, wie der Martin Pfister, da findet Stände mehr, spielt keine Rolle, ist ja fast selbstmörderisch. Ich könnte dann schauen, was er sagt, wenn die EU findet, Steuerharmonisierung brauchen wir materielle. Und das geht doch nicht, dass die Schweiz da einen alten Zopf hat mit dieser Steuerhoheit von den Kantonen. Geht es eigentlich noch? Haben wir doch in der EU auch nicht. Und ich kann euch garantieren, die EU wird einen Weg finden, dass sie in diesen Rahmenverträgen neu entdeckt, dass man über die Steuern muss reden, weil die EU hat eines der grössten Probleme, die die EU hat, sind unsere Steuern, sind die tiefen Steuern. Zug, Zug, ihr könnt euch 300 Mal bedanken, dass ihr so einen famosen Vertreter von eurem Kanton jetzt im Bundesrat habt. Und der letzte Fall, Ignazio Cassis, haben wir auch schon gesagt, tragisch. Ich meine, das Tessin wäre gar nie zu der Eidgenossenschaft gekommen, zu Napoleons Zeiten, wenn sie nicht gewusst hätten, hey, in dem föderalistischen System haben wir als Kanton viel zu sagen und wir als italienischsprachige Minderheit, wir sind darauf angewiesen auf den Föderalismus. Es ist absurd. Und die drei Leute, die das Ständemeer verteidigt haben, kommen ausgerechnet aus drei grossen Kantonen. Watt, Bern und St. Gallen. Alles grosse Kantone, die eigentlich nicht so angewiesen sind auf den Föderalismus.
Das ist interessant. Und ich meine, beim Tessin, ich habe schon mal darüber geschrieben, wo der Ignazio Cassis frisch gewählt worden ist. Die berühmte Geschichte, wo der Napoleon ja Norditalien erobert hat und die Republik dort gegründet hat in Mailand. Da sind ja die auf Lugano über, des Nachts, ich glaube im Februar 1798, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und haben, in Lugano haben sie den Vogt aus der Innerschweiz festgesetzt in seinem Hotel. Und die Tessiner haben Sturm geläutet. Aber nicht, weil sie wollen Italiener werden. Sie sind ja dann, haben befreit, den Vogt. Aber sie haben ihm gesagt, siamo liberi, es siamo svizzeri. Also, wir wollen nicht Italiener werden, wir wollen Schweizer werden, wir wollen aber frei werden. Wir wollen nicht mehr ein Vogtei sein von diesen bösen Innerschweizer. Und das ist das Entscheidende. Sie wollen einen eigenen Kanton werden. Oder? Und jetzt kommt Ignazio Cassis. Und die Geschichte ist ja wunderschön. Sie zeigt auch, warum das Tessiner nicht Italiener sind. Wir Deutschschweizer nicht Deutsche. Und die Welschen nicht Franzosen, wie es der Paul Widmer, ein berühmter und toller Diplomat, mal festgehalten hat. Wir wissen, warum das wir zusammen sind. Weil wir mehr politische Rechte haben und mehr individuelle Freiheit. Und genau die zwei Gründe stehen mit diesen Rahmenverträgen plötzlich zur Disposition.
Genau, und Ständemeer ist natürlich eben genau so ein Teil von dieser DNA, die zum Erfolg von der Schweiz beigetragen hat. Wenn ihr jetzt das wunderschöne Wochenende wollt geniessen, ohne langwierige Diskussionen ums Ständemeer, weil ihr so der Meinung seid, Ständemeer forever, dann geht doch wieder mal grillieren. Und wenn ihr grillieren könnt, dann ist meiner Meinung nach jetzt im Frühling genau der richtige Zeitpunkt, um einen neuen Grill zu kaufen, einen besseren Grill. Wir sind immer innovativ, wir sind progressiv, wir wollen jedes Jahr einen neuen Grill. Und wenn ihr das wollt, dann schaut premium-grill.ch. Das ist die Webseite, wo ihr die besten Grillanlagen, Grillmaschinen, Grillkraftwerke, Grillatomkraftwerke findet, um euer Steak oder eure Würste oder euer veganes Würstchen, ich weiss nicht was, zu bröteln. Schaut, noch einmal, ich sage es, premium-grill.ch und hört jetzt sehr gut zu.
Brauchst du einen rechten Grill? Dann musst du zum Brunner Eisenwaren auf Bassersdorf gehen. Ein Spezialist für Weber Grill und Big Green Egg. Auch online auf www.premium-grill.ch. Brunner Eisenwaren. Qualität seit 1890. www.premium-grill.ch.
Ja, gut. Wir haben noch ein anderes Thema, das durchaus im Zusammenhang steht mit dem, was wir jetzt diskutieren in der Schweiz, was das Verhältnis zu der EU betrifft, die sehr gut zeigt, wie Kleinstaaten und Grossstaaten in der EU unterschiedlich behandelt werden. Dominik, um was geht's?
Ja, das hat man, ich weiss gar nicht, ob man es irgendwo hat können lesen, aber der Europäische Gerichtshof, oder der Gerichtshof von der EU, um es präzise zu sagen, er hat diese Woche entschieden, dass eine Regel, die Malta hatte, nämlich, dass du dort Staatsbürgerschaft von Malta hast können bekommen, wenn du bestimmte Vermögenswerte besitzen hast in Malta oder auch wenn du einfach Geld überwiesen hast, besonders Steuern gezahlt hast in Malta, hast du können den maltesischen Pass bekommen. Nicht, dass ich jetzt den unbedingt will, aber das Interessante ist, der Gerichtshof der EU hat entschieden, dass das gegen die Verträge verstoßt, obwohl Staatsbürgerschaft ist ja ein Urrecht von einem Staat und nicht von der EU. Und interessant ist auch, dass der Generalanwalt, also der, der sozusagen das vorüberlegt hat und auch einen Antrag ans Gericht gemacht hat, dass der eigentlich gesagt hat, nein, die Klage von der EU-Kommission müssen wir ablehnen. Und völlig überraschend ist der Gerichtshof von der EU zu einem völlig anderen Schluss gekommen. Und das ist noch verrückt, weil, ich meine, wir haben es etwa schon bei Bern einfach diskutiert. Also offenbar für den Gerichtshof von der EU sind ein paar tausend Wohlhabende, wo der maltesische Pass überkommen. Ein riesen Problem, muss man verbieten. Aber die Millionen Syrer, Marokkaner, Afghaner, die nach Deutschland oder nach Frankreich kommen, das ist überhaupt kein Problem. Dort muss man überhaupt nichts machen.
Ja, und genau einfach zur Erinnerung, Angela Merkel, damals Bundeskanzlerin von Deutschland, die hat das allein so entschieden, auch gegen alle Regelungen von der EU. Auch ihr eigenes Kabinett nicht gefragt, das Parlament sowieso nicht. Da hat Königin Angela die Erste hat einfach gemacht, was sie will. Also völlig, also mit Rechtsstaat nichts zu tun, mit Demokratie nichts zu tun. Aber weil Deutschland Deutschland ist, ist Deutschland natürlich verschont worden von irgendwelchen Gerichtsbeschlüssen, Gerichtsentscheiden vom heiligen Europäischen Gerichtshof, wo wir ja bald mit den Rahmenverträgen auch uns unterwerfen. Das ist euer Gericht. Das ist dann euer Gericht, by the way. Ihr müsst nie mehr auf Lausanne schauen. Ihr müsst nur mal schauen, was der Europäische Gerichtshof in Luxemburg dort entscheidet. Dort sind unsere Gerichte dann. Ihr wisst, was ihr seid. Ihr seid eine Kolonie von EU. Und so ist Malta offensichtlich auch schon, obwohl sie offiziell Mitglied sind. Aber das ist eines von den ganz, ganz wichtige Dirty Secrets von der EU, dass die grossen Staaten gleicher sind als die kleinen Staaten.
Ja, und
wir gut, sehen dann zurück noch zu der Aktualität.
Genau. 100 Tage Trump. Du hast dein Memo über das geschrieben.
Ja, es ist eine schwierige Zeit, um das wirklich zu beurteilen. Ich bin zurzeit ein bisschen, wie soll ich sagen, konsterniert. Und zwar nicht, weil die Umfrageergebnisse schlecht sind, das ist nicht so schlimm, das ist einfach Symptom. Aber was natürlich offensichtlich ist, der Zollkrieg, der ist nicht gut rausgekommen bis jetzt für den Trump. Ich kann das Ziel verstehen, Methoden finde ich birrenweich, aber grundsätzlich, das ist auch nicht das Thema. Das Thema ist, weil er ist ja durchaus am Korrigieren, aber das Thema ist eben, der Schaden ist schon angerichtet. Erstens ist an der Börse sehr viel Geld verloren gegangen, das er dann wieder sich können erholen. Aber was wirklich ein Problem ist, ist erstens natürlich die Glaubwürdigkeit von dieser Regierung. Wenn man natürlich immer das Gefühl hat, Kopfendeckel, wir wissen nicht, was der in zwei Monaten dann wieder macht, dann tut man auch nicht so wahnsinnig gern viel Geld investieren. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, dass eine Rezession durchaus droht. Also am Mittwoch ist ein Bericht rausgekommen, der zeigt, dass das erste Quartal für die amerikanische Wirtschaft negativ verlaufen ist. Es ist nicht mehr gewachsen, sondern geschrumpft. Wenn jetzt nochmal ein Quartal dazukommt, wo die Wirtschaft schrumpft, dann ist das offiziell eine Rezession. Und eine Rezession wäre für erstens Amerika schlecht, zweitens für die ganze Welt und drittens, und das ist etwas, was man die Leute vielleicht unterschätzen in Europa, für Trump ganz schlecht. Weil Zwischenwahlen sind schon bald, also die sind schon in einem Jahr, sind fast im Jahr sind die. Aber er wird die Wahlen nicht können für sich entscheiden, wenn es eine Rezession gibt. In Amerika denken die Leute sehr stark immer an die Wirtschaft, wenn es darum geht, wählen. Und von dem her muss ich sagen, zurzeit unerfreulich.
Jetzt aber im Thema Migration, das schreibst du auch, oder? Das muss ich sagen, das ist wirklich ein Erfolgskapitel. Und ich glaube, du hast eine Grafik drin in deinem Memo, die zeigt, wie die illegalen Migranten, wie viel das man noch aufgegriffen hat an der Südgrenze, das hat es eigentlich seit Jahren nicht mehr gegeben, so einen tiefen Wert. Das ist sicher, das kann er ins Feld führen, aber am Schluss ist es sicher die Wirtschaft, oder? Und ich habe im Lesen eigentlich das Gefühl gehabt, weißt, Was heisst jetzt das für die Schweiz? Ich meine, der Guy Parmelin und Karin Keller-Sutter sind erst gerade in Washington gewesen. Heisst das jetzt irgendwie, dass er irgendwie auf Deals angewiesen ist, dass er dringend irgendeine Erfolgsmeldung braucht? Und könnte das die Schweiz sein oder ist die Schweiz zu klein für so etwas?
Also erstens ist klar, er wird jetzt, das hat er ja auch angekündigt und das hat der Scott Bessent, der Karin Keller-Sutter, vor einer Woche gesagt, wo sie mit dem geredet hat in Washington. Die Amerikaner wollen jetzt mit 15 wichtigen Handelspartnern einen Deal abschliessen, oder jeder einzelne. Jetzt zuerst ist Japan, Südkorea und Indien sind dabei. Wir sind noch nicht dabei, aber wir gehören zu den ersten 15. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das ist sehr gut. Und es ist natürlich so, wie du sagst, ich glaube, für uns ist Zeit, das klingt jetzt zynisch, aber vielleicht nicht so ungünstig, weil der Trump ist wirklich auf Erfolg angewiesen. Er muss jetzt ein paar solche Deals können schnell vorweisen, weil er hat jetzt schon wieder ein bisschen geblufft, oder? Er hat gesagt, 200 Deals hat, das gibt gar nicht. Es gibt nicht einmal 200 Länder auf der Welt. Also auch dort merkt man ein bisschen Detailgenauigkeit von Trump ist natürlich nicht so wahnsinnig, aber das wissen wir jetzt langsam. Da könnt ihr euch jetzt langsam auch mal dran gewöhnen. Ihr wisst es. Er ist Präsident. Als Präsident musst du nicht in die Fußnoten dreimal überprüfen. Aber der Punkt ist, er ist darauf angewiesen. Und von dem her wäre für uns gut, natürlich. Und zweitens, wir müssen ein bisschen flexibel sein. Ich glaube, da liegt aber auch viel drin. Und etwas, was ich ganz wichtig finde, das hat mir ein Amerikaner diese Woche erzählt, der sehr, sehr nah ist bei der Regierung, der es gut kennt. Oder wir müssen zum Beispiel, wenn es um die Landwirtschaft geht, das ist ja der Stein des Anstoßes, das ist ein bisschen das Problem, weil die Amerikaner natürlich gesehen haben, Heimatsterne, wir haben einen Zollschutz für unsere Landwirtschaft, das ist eigentlich nicht so, wie es im Lehrbuch sollte stehen. Da hätte Trump natürlich einen Punkt, wenn er nachher sagt, ja, ihr habt ja da Zoll. Das interessiert ihn dann nicht, dass die Industriezölle auf null sind bei uns, sondern er sagt, die Landwirtschaft ist das Problem. Aber da müssen wir, das hat der Amerikaner mir gesagt, da müssen wir anders begründen. Man müsse sich in den Kopf von ihm versetzen. Wir müssen eigentlich mit seinem Ansatz schlagen, auf dem Sinn. Und dann hat er gesagt, ja, ihr müsst halt sagen, die Landwirtschaft ist für die Schweiz eine Frage von National Security. Also von nationaler Sicherheit. Und das stimmt ja auch. Ich meine, wir haben deswegen, haben wir die subventionierte Landwirtschaft aus schlechten Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, ersten auch, aber vor allem im Zweiten Weltkrieg sind wir wären untergegangen, wir wären verhungert, wenn wir keine eigene Landwirtschaft gehabt hätten. Wir sind dann immer noch angewiesen gewesen auf Import, by the way. Trotz Plan Wahlen, aber der Plan Wahlen, das ist der Bundesrat Graugott, Friedrich Graugott Wahlen gewesen, der hat dann später ist er Bundesrat geworden. Während dem Krieg hat er den sogenannten Plan Wahlen ins Leben gerufen und das hat geheissen, wir haben überall die Landwirtschaft enorm ausgedehnt. Auf dem 6-Leuten-Platz in Zürich sind Herdöpfel angepflanzt worden. Wir haben unsere Landwirtschaft enorm viel produktiver gemacht und haben eben die Anbauflächen massiv ausgedehnt als Überlebensstrategie. Diese Geschichte muss man Donald Trump und seinen Leuten erzählen. Man muss sagen, das ist National Security. Es geht nicht darum, dass unsere Bauern irgendwie dürfen vegane Avocados produzieren. Das ist nicht der Punkt. Auch Hormonfleisch haben wir gern. Wir haben gern Hormonfleisch. Das ist nicht das Problem. Aber wenn Krieg ist, wollen wir unser eigenes Fleisch haben, damit wir nicht verhungern. Weil das Hormonfleisch kommt dann nicht mehr aus Amerika. Und ich glaube, das sollte man unbedingt natürlich vor allem bei der Karin Keller-Sutter und ihrem Umfeld, sie ist da ziemlich stark im Leid, sich merken, so muss man argumentieren, so bringen wir auch die Landwirtschaftszölle weg vom Tapet. Das würden die Amerikaner akzeptieren, wenn sie sagen, sehen, aha, okay, wir haben ja den Stahl geschützt, aus National Security Reasons, also dürfen die Schweizer ihre Landwirtschaft schützen.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich denke, das ist die Art von Sprache, die man in Washington durchaus versteht. Und eben besser, also und dafür nichts mehr sich distanzieren von der EU-Regulierung, wo ja auch erwähnt worden ist in dem Bericht vom Handelsbeauftragten, oder, dass wir da im Urheberrecht, im Datenschutz einfach der EU hinten reingehöselt sind. Bitte das einfach wegbringen, bald eine Botschaft bringen, um das zu streichen, oder, und so letztlich einen eigenen Weg machen. Aber auch das können wir nur dann, wenn wir nicht die Rahmenverträge müssen, einfach vom Tisch sein, oder?
Und auch da ist noch etwas, das hat mir der gesagt, der Amerikaner. Ich meine, unseren unfähigsten Bundesrat, unseren Euro-Turbo-Bundesrat aus dem Tessin, Ignazio Cassis, in dieser Zeit, wo wir jetzt mit den Amerikanern ziemlich, ziemlich wichtige Gespräche führen, ich weiss nicht, vielleicht hat man sie mehr da nicht gemerkt, Es gibt im Fall noch Washington. Es gibt Amerika, das ist noch ein wichtiger Handelspartner. Einfach Adressen an die Diplomaten. Es gibt Amerika. Nein, in so einer Zeit sollte Ignazio Cassis nicht auf China gehen und in China irgendwelche Gespräche führen. Das ist völlig überflüssig. Ich habe nichts dagegen, dass wir Äquidistanz haben zwischen Amerika und China. Aber das Timing ist Gottverdeli so dumm, so sautumm. Also muss schon sagen, auch das ein Grund, dass der Ignazio Cassis sich langsam in den Ruhestand zurückzieht. Er schafft aus dem Land in jeder Beziehung. Gut, das war Bern einfach gewesen, an dem 2. Mai 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf neberspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, und ich bin überzeugt, ihr findet sie gut, dann könnt ihr uns abonnieren, dann könnt ihr uns wirklich am besten unterstützen. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch